Moment mal, was ist das denn? Hört ihr das auch? Ich glaube, das ist unser Jingle.
Komm küssen. Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
Und Linus Volkmann. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von KK. Komm küssen, das Alphabet des Lebens. Ich bin Linus Volkmann und ich darf hier sitzen mit der wunderbaren
Katharina Schmidt. Hurra! Die Folge H ist da. Die zweite in unserer zweiten Staffel.
Ganz genau, du hast es ja mega drauf. Also wir bändigen ja jetzt gerade schon zwei Podcasts und es sind so mehrere Erzählebenen, die sich völlig überlagern in meinem Kopf. Aber jetzt sind wir hier bei dem ganz normalen Podcast, wie ich mal sagen möchte. Und wir gehen ja so ein bisschen das Alphabet durch und begegnen uns dann gegenseitig mit den Begriffen zum jeweiligen Anfangsbuchstaben. Und dieses Mal ist, wie du schon gesagt hast, das H.
Ja.
H finde ich eigentlich ganz gut. Ist ein bisschen so ein unterschätzter Begriff, weil er nicht so ein starker Laut ist. Aber es gibt sehr interessante H-Begriffe. Und dieses Behauchte ist natürlich auch schön zu sprechen.
Ich kann ja noch mal kurz vielleicht einen kleinen Begriff vorwegnehmen. Also jetzt muss ich schon sagen, so ein bisschen wie so nach Hause kommen, ja. So das Alphabet des Lebens, nachdem wir jetzt ja den anderen Raum, das Kommküssen-Hinterzimmer, auf Patreon aufgeschlossen haben, für die, die sich trauen. Also hat auf jeden Fall schon mal wirklich Spaß gemacht, aber das ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so gemütlich, so ach ja, das Alphabet des Lebens, da haben wir jetzt schon so ein bisschen reingefunden.
Ja, da muss man nicht die ganze Zeit so horny und die Leute haben die Hosen auf 7:30, sondern beim Alphabet des Lebens, das ist noch seriös, da geht es dann hier wieder um Vorsteuer und so, wie es mir ja so wichtig ist. Also jetzt natürlich nicht bei H.
Aber jetzt hast du wirklich schon wichtige Begriffe schon.
Haftungsausschluss oder so. Das sind so. Hier ist wirklich viel. Ja, und ansonsten ist es ja so, wir haben ja den Komm-Küssen-Podcast so mit so wahnsinnigem Vorlauf aufgezeichnet gehabt, weil wir dachten, wir kommen dem nicht so nach und wir müssen die erste Staffel vorproduzieren, das macht jeder so. Und deshalb waren wir auch immer nicht ganz so tagesaktuell und mussten immer hinten dran die Begriffe der Community noch kleistern. Und das machen wir jetzt alles in einem Rutsch. Wir werden jetzt unsere Begriffe uns gegenseitig um die Ohren hauen und dann die Community ranstellen.
Ja, dann kommen eure Begriffe, die Community.
Die Community.
Ja.
Mit stummem H vorne.
Genau.
Ja, aber das Schöne ist natürlich auch dadurch, dass wir zeitnah produzieren, liebe Katharina Quitty Seeds, wir können endlich über Tagespolitik reden und Geplänkel, was nicht dann schon vergeben und vergessen ist, wenn es ausgestrahlt wird, sondern endlich mal dein ganzer Monolog zu Trump und dem US-Wahlsystem. Jetzt ist er da, der Platz.
Ja, super, hat mir gut gefallen, die Wahl. Ich bin ja immer sehr gut informiert. Es fühlt sich gut an, wie die Wahl so ausgegangen ist.
Ja, super, oder? Das hätten wir früher nie sagen können. So, man hätte ja ganz anders sein können, aber so.
Ja, wer sich erinnert, in der letzten Folge beim Buchstaben G habe ich ja noch gelobt, dass es ja noch so schön Sommer ist. Also ich weiß wirklich nicht, wann wir das aufgenommen haben, aber ich nehme an, ja, August wird es gewesen sein.
Ne? Im Hochsommer, ja.
Ja,
Hochsommer. Und jetzt mittlerweile ist schon wieder der zweite quasi Lockdown. Wir sind gesundheitlich angeschlagen, wäre noch zu wenig gesagt. Es ist so ein bisschen düster geworden.
Ja.
Also wenn ich so hier letzte Woche noch hier Hochsommer und es ist alles so schön, das Gene.
Unter Palmen haben wir hier gesessen in der Wohnung. Ja, und jetzt nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Also wir haben keine Atemwegserkrankungen. Es sind andere Körperteile betroffen, aber dazu eigentlich auch nicht noch mehr, würde ich sagen, gehen wir nicht ein. Das ist jetzt genug der Andeutung. Wir sind hier, wir klingen munter, darum geht es.
Genau, die Leute sollen denken, wir sind unzerstörbar, so wie Clark Kent und Lois Lane, so alles prallt ab, also bis zum Letzten so. Und dann irgendwann so, Gott, ich verstehe gar nicht, wie das passieren konnte, sie waren doch noch so fit in ihrem Podcast.
Dann lachen die ganze Zeit. Ja, aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren und schnell rein in unser Thema mit den Begriffen zu den Buchstaben H.
Das sagst du immer, wenn am Geplänkel ansteht. Jetzt wollen wir mal schnell darüber hinweggehen.
Tut mir leid.
Gut.
Ich halte schnell den Druck nicht aus. Ja.
Genau, also jeder hat zwei Begriffe mitgebracht, die wir jetzt hier uns gegenseitig mal zur Diskussion stellen. Und ja, ich habe schon eben, wie gesagt, schon in die Community gespinkst und ich weiß gar nicht, gibt's das Wort, aber ich habe mich auch da so ein bisschen inspirieren lassen und habe was Gutes, denke ich, gefunden.
Ja, man muss sagen, also du, Linus, bereitest dich ja immer so richtig schön vor, weil du magst ja auch, wenn man einen Plan hat.
Ja.
Und ich bin ja so der spontane Typ. Ich habe mir eben gerade noch Begriffe ausgedacht und wir überraschen uns ja dann gegenseitig. Magst du anfangen?
Verrückt, ja. Dann habe ich gleich mal einen Begriff für dich, der du so spontan in den Tag reinlebst, so positiv. H wie Hippie.
Ah!
Liebe. Hippie.
Yo, 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 Hippie. Ja, was fällt mir dazu ein? Ah, ich finde, das klingt irgendwie auch so ähnlich, also hat so einen ähnlichen Klang für mich wie so Rocker oder so. oder was, also weiß nicht, so das in der Nächste, also vielleicht haben meine Eltern dann gesagt, oh, Hippies, Rocker, sagt man heute noch Hippie? Also Hippies gab es, denke ich mal, so in den 60er Jahren. Da war das ja wirklich was Neues. Und die Leute hatten plötzlich keine Lust mehr auf ordentliche Frisuren, würde ich jetzt damit verbinden. Die Haare wurden lang wachsen gelassen und die Kleidung wurde selbst geschneidert und Batik war, glaube ich, auch ein Thema. Also es ist eine richtige Mode, eine Modeströmung. Aber ich denke, die Haltung, die dahinter stand, ist natürlich sehr wichtig, auch für uns heute. Scheiß System, wir machen das alles anders, wir wollen Liebe und
so bist du drauf.
Frei sein. Ja, also ich denke, das war schon eine wichtige Strömung. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe da ja noch nicht gelebt, ein Glück, aber wenn ich mir vorstelle, so wie mag das gewesen sein, ja, so die Lehrer eben noch wahrscheinlich in der SS und jetzt plötzlich wollen sie mir Mathematik beibringen oder so. Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut gewesen, dass es diese Jugendbewegung gab.
Ja, Deutschland in a nutshell, ne?
Ja, also
eben
ganz
noch in
Europa.
Der SS und heute schon im Gemeinschaftskundenunterricht. Und genau so war es. Ich glaube, eher in Westdeutschland. In Ostdeutschland, glaube ich, gab es eine stärkere Entnazifizierung, wenngleich auch bestimmte da nicht alles so einfach lief. Aber Hippie war ja zumindest in unserer Jugend auch natürlich eben so eine Style-Sache. Hast du denn Schlaghosen getragen und Blumen in deine Achselhaare geflochten?
Also du meinst jetzt so das Revival dann
in den
90ern,
genau.
Hast du irgendwie... Ach, wir reden gleichzeitig, das ist so schön. Ich hatte eigentlich so eine Phase nicht, aber ich war auf einer Schule dann zum Abitur hin, die dann eigentlich dafür bekannt war, dass da irgendwie alles so total liberal war und man hat die Lehrer geduzt, natürlich mit Vornamen angesprochen, ist zusammen in Urlaub gefahren, hat Kinder gezeugt. Also es gab viele Beziehungen zwischen Lehrern und Schülerinnen. Und da also war auch so ein bisschen so, ja klar, es wird gekifft in der Pause und zwar in der Schule, also in der Raucherecke war ganz klar, da wird halt gekifft. Und ja, da sahen viele dann so aus mit so Schlaghosen. Kord, glaube ich, wurde gern getragen. Und da habe ich auch mal mit einer Freundin gebatikt. Und mein Beitrag war ja, ich habe mir eine Glatze geschnitten zu der Zeit. Das war so mein Aufbegehren oder meine Rebellion. Aber so Schlaghosen oder so habe ich, glaube ich, eigentlich nicht getragen.
Also sich Haare schneiden. Die Haare abzuschneiden, ist, glaube ich, wirklich der Anti-Hippie-Move, zumindest stylmäßig. Also wer weiß nicht, war Hair, also das Musical, was ja so stark damit verknüpft ist, mit dieser Bewegung, der Originalbewegung noch.
Mhm.
Und du mit Glatze. Da warst du ein schlechter Hippie.
Ich weiß nicht, also Frauen mit kurzer Schnitt sahen nicht Joan Baez auch so aus. Also das war auch so verrückt, weil Frauen sollten natürlich lange ondulierte, gekämmte, dauergewellte Haare haben und dann, wenn Frauen sich die Haare abschnitten, das war, glaube ich, auch so Also ja, vielleicht war das mein kleiner Beitrag. Und ich kann noch zu Herr was sagen. Wir hatten so eine Hobby-Theater-AG und mein Bruder, ich hoffe, er hört zu, hat da mitgespielt. Das habe ich noch auf VHS-Kassette. Also da hatten dann alle, er hatte halt dann zu der Zeit wirklich lange Haare. Mhm. Also es war so ein bisschen so Grunge, glaube ich. Und er und einige andere Kumpels, die dann lange Haare hatten, durften da mitspielen, einfach wegen der Haare. Die konnten jetzt gar nicht so gut singen. Aber das Musical wurde dann, ja, doch ein mittelmäßiger Erfolg in der Provinz, glaube ich. Wie ist es denn bei dir mit dem Hippie-Dasein? Ja.
Ich müsste noch mal gucken, ich kann auf der Akustikgitarre Frank Mills aus Hair spielen. Oh. Also, weil es von Even Dendo von den Lemonheads, der hat es irgendwann mal gecovert und da habe ich das kennengelernt. Das fand ich wirklich sehr schön. Ansonsten ist klar, ich finde, genau wie du es gesagt hast, eigentlich sind so diese Genrebezeichnungen oder diese Subkulturen halt überhaupt nicht mehr so trennscharf da. Klar, es gibt immer noch den Begriff Hippie und man kann eben sich dementsprechend da auch Modeaccessoires und auch solche Sachen noch irgendwie heranschaffen. Aber natürlich ist diese Bewegung in der Form nicht mehr da. Wo sie noch übrig geblieben ist, total pervertiert, ist jetzt bei den Querdenkern. Also diese Leute, die Corona-Leugner, die ohne Maske uns durch die Innenstädte ziehen.
Nur mit ihren Haaren verhüllen.
Also richtig auf den Sack gehen, jedem. Also gut, so viel zur Zeitpolitik. Aber da sind ja dann auch neben rechten Spinnern und sonstigen Idioten auch so viele so Hippies, so ganz krude Version von Hippietum, also diese so Selbstbestimmtheit und also man sieht es ja in diesem komischen Rudelbums, wenn da mal durch die Menge gefilmt wird, dass da dann auch, also das.
Da siehst du dann Schlaghosen und gebadete.
Genau, da gibt's dann solche Pfeifen dann auch noch hier mit irgendwie noch Indianerschmuck und hier noch Blumen herreichend. Also das ist wirklich so, da ist der Hippie wirklich am Bodensatz angekommen, also bei seinem langen Weg nach unten.
Oh, war ja, wenn der Ur-Hippie das wüsste.
Ja, keine Ahnung, wer das wohl war.
Ich denke mal Woodstock oder so, da hat das bestimmt angefangen.
Ja, also ich habe auch in der Revival-Zeit war ich auch ein bisschen dabei, also ich habe gerne Schlaghosen getragen und als es auch noch keine gab, so bei C&A oder wo ich sonst immer was einkaufen durfte, bei Hertie oder Massa meiner Mutter, dann habe ich dann an den Seiten unten meine Hosen aufgeschnitten, die Jeans, und habe so Stoff reingenäht.
So hat man das gemacht, ich erinnere mich. Ja.
Aber der Stoff war dann so ganz dünner Stoff, ne, von irgendwelchen Hemden, und dann fiel das auch wieder so zusammen wie so ein Vorhang. Also es hat dann überhaupt nicht, es ist nicht so ausstaffiert dann. Mhm. Es sah total bescheuert aus. Also man brauchte vielleicht doch etwas mehr Skills an der Nähmaschine, als ich hatte.
Das hast du aber echt selbst genäht dann, oder wie cool.
Ich habe sonst versucht, mir selber Schlaghosen aus meinen normalen Scheißhosen zu machen. Das war so von mäßigem Erfolg gekrönt. Oh. Und ich habe natürlich auch gebartigt, also wie die letzten Spinner. Das war halt immer so toll. Nicht wahr? Man hat dann das da so in diesen Eimer gelegt und hat es da zusammengeknotet und hat noch so Kordel drum gemacht. Und wenn man das dann aufmacht, dann war es natürlich toll, was sich da so für Muster ergaben. Aber so toll, dass es dann am Körper auch noch geil ausgesehen hätte, war es dann doch nicht. Also ich weiß auch noch diese Befriedigung, wenn man merkt, so man hatte super Kreise hinbekommen, aber dann war es selbst mir als Hippie in den 90ern doch zu peinlich, dass dann auch
ich sehe aus wie ein Löschpapier, warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte aber so rote und gelbe und orange Hosen. Das gab es dann damals dann so Jeans, so in Farben.
Ach ja, stimmt.
Das trug ich schon. Also, und ich hatte auch lange Haare. Aber ich habe mich natürlich irgendwie als Punk eher verstanden. Sah halt aus wie so ein schlechter Kindergärtner-Hippie. Also, ach, ich war total krass hinter der Schale.
Ja, soll ich mal weitermachen?
Genau. Katharina, hast du denn auch etwas mitgebracht? Oh, du musst sogar nachlesen, das ist so ein langes Wort oder
ich
was?
Ich schaue mal ganz spontan auf meinen Zettel, den ich hier vorbereitet habe. Naja, also okay, was ganz anderes jetzt. Und zwar, was ich sehr mit dir verknüpfe, ist das Wort oder eher ein Wesen, eine Wesensart Hörnchen. Also du guckst erstaunt, muss vielleicht etwas ausführen. Also mir ist aufgefallen, als ich dich kennenlernte, dass du sehr großer Fan bist. So manche mögen ja vielleicht Pferde gern oder Schlangen oder Reptilien oder so. Aber du magst Hörnchen aller Art sehr gerne. Das ist mir sehr aufgefallen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie kommt das oder was bedeutet das für dich?
Ja, also einer der ersten Hits von meiner Band, jetzt wo die ganzen Leute hier vielleicht dann auch zuhören, weil sie denken so, ah, hier kriege ich so ein bisschen Lebenshilfe und so, die kann ich jetzt alle nochmal auf zu meiner Band rüberziehen. Bunkuncha Youth heißt die und unser größter Hit, der auch einmal bei 1 Live gespielt wurde, bei Heimatkult oder so. Da hat man noch einen Brief bekommen von Heimatkult 1 Live, dass das heute Abend dann gespielt wird, sonntags irgendwie.
Ein Brief?
Ein Brief, wow. Ein Brief noch bekommen, ja, und das heißt Eichhörnchen im Erdnussfieber. Ja, und ach, ich weiß nicht, ich habe ja als Kind habe ich eben mich schon für kleinere Tiere interessiert und fand halt einfach so, ja, genau wie sich so. Die Vorstellung, so besonders männliche Vorstellung ist ja, dass man mit so einem Löwen dann im Schlepptau in den Rewe geht und alle haben dann so Angst und der Löwe so und genauso stellte ich mir halt immer vor, entweder so exzentrisch mit einem Papagei auf den Schultern in die Kneipe zu gehen. Echt? Oder eben natürlich mit so einem zahmen Hörnchen, das einem so dann um den Hals flitzt. Also finde es halt einfach so ein Statement. Man, so goldige Tiere, so sollten sich doch auch Männer eher verhalten. Also wie so Eichhörnchen. Klar heißt dann immer so Eichhörnchen, das sind Nesträuber, ne?
Ja, so
Eichhörnchen, sie übertragen Krankheiten. Nein, sie übertragen Nüsse. Ratten der Parks, also.
Sie übertragen Nüsse, was?
Eichhörnchen übertragen keine Krankheiten, sondern Nüsse. Und Liebe.
Wie süß, so ist ich sehe dich wirklich rosarot, hast du die Brille hier aufgezogen.
Also ich bin wirklich großer Hörnchen-Fan. Ja. Und dann war ich einmal mit meinem Freund Thomas Fenker, war ich Props hier, mit dem ich eben auch viel gemeinsam gemacht habe über die Jahre. Da waren wir in New York. Thomas hatte immer so auf Kosten von den Plattenfirmen dann immer so Reisen dann irgendwie abgezogen, dass wir da irgendwelche Bands interviewten. Ich hatte immer nie Bock, ne, zu reisen, aber es war halt natürlich eine Wehung, ne, dass man nicht auf dem Schreibtisch saß, sondern wieder irgendwo hinfliegen durfte. Gerade auch, da waren wir noch jünger, so Anfang 50 oder so. Ja. Und da waren wir dann in New York in so einem Park und da gibt's ja, da ist ja Hörnchen, da ist ja Squirrels, das ist ja wie Tag und Nacht. Bei uns sind das ja so goldige Tiere, die so an so einer Utopie feilen und so, so super.
Hippies.
Und in Amerika sind das ja so aggressive Dinger, so kurz vor Tollwut, also im ganz normalen Verhalten schon. Und dann sah ich, und normalerweise, wenn ich eben Tiere sehe, also so kleinere Tiere, auch so Hasen im Park, dann renne ich halt immer darauf zu und versuche, die einzuholen.
Jetzt verdrehe ich die Augen.
Meistens klappt es nicht, weil ich Pech habe. Ne? Also eigentlich bin ich auch schon recht schnell, aber das hat dann immer nicht geklappt. Und ich rannte also auf so eine Herde von diesen Squirrels, also die amerikanischen Eichhörnchen, die sind etwas größer als die in Europa, ja, die sind ja auch so grau, rannte auf sie zu. Und war ich so ein bisschen überrascht. Die gingen gar nicht weg, sondern stellten sich so in Drohgebärden auf. So zu mehreren. Und dann bin ich auch so ein bisschen zurück, bin ich auch so ein bisschen angehalten. Und es ist tatsächlich so, also dass eben alles, was schön ist an Hörnchen auf dem europäischen Festland, dem guten alten Kontinent, das ist eben ins Gegenteil verkehrt in Amerika bei den Diggern. Und die sind wahnsinnig aggressiv und so ein bisschen wie die Affen, wenn man da so Videos mal aus Thailand oder so sieht, wo dann die Affen dann dir auf die eine Schulter tippen und mit der anderen dir das Smartphone klauen. Also so ungefähr sind die Squirrels, nur halt nicht ganz so intelligent, aber aggressiver noch.
Ja, ja, also ich hätte wirklich große Angst, aber ich habe ja auch Angst vor Eichhörnchen. Für mich sind das ja gefährliche Raubtiere.
Wirklich? Ich hatte also auch weil ich so viel Positives da hat sich gar nicht erreicht. Was nee, dein
ich finde, die sehen den Tieren? Von Ferne sehr hübsch aus, kann ich wirklich auch bestätigen. Und auch diese Eleganz, wie sie dann durch die Bäume hüpfen. Aber ich traue denen nicht über den Weg. Und als ich in meiner letzten Wohnung hatte ich ja noch einen Balkon und da hat sich auch immer wieder eins eingefunden oder waren es mehrere, weiß man ja nicht. Und immer wieder grub es da rum und rupfte an meinen Blumen, die ich da wirklich hegte und pflegte und plötzlich waren halt einfach die Blüten weg. Weil ja, die haben halt irgendwie gut geschmeckt. Ist ja nichts Böses an sich, ist ja ein Tier und das muss halt auch essen, ist klar. Irgendwann war meine Balkontür auf. Ich kam in die Küche und das Eichhörnchen stand schon mit einem Fuß in meiner Küche. Und ich dachte, um Himmels Willen, für Leute wie dich ist das vielleicht so a dream come true. Ja. Für mich war das a nightmare. Ja, also wo ich heute noch manchmal denke, um Himmels Willen. Also ich habe es dann so vertrieben.
Also Katharina,
es gibt Filmaufnahmen.
Ich kann mich erinnern. Also dass du da nicht versucht hast, dieses Tier anzufüttern und das könnte jetzt auf meiner Schulter sitzen hier und könnte mir noch ein Bier bringen. Also das... Also so eine Chance hast du da ausgelassen.
Ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwann nochmal die Chance. Also ich habe ja ein Buch über das Halten von Eichhörnchen, was tatsächlich ein echtes Buch ist. Also es ist nicht ausgedacht, sondern ein richtiger Ratgeber aus dem 19. Jahrhundert, wo man das wohl wirklich so hatte, ja, Eichhörnchen als Haustiere. Und da werde ich es jetzt einfach nochmal nachlesen, wie ich das dann mache mit dem Anfüttern und so. Extra für dich.
Ja, man braucht halt einfach ein Eichhörnchen. Also das sehe ich jetzt hier schon ein bisschen schwarz hier. Wir sind mitten in der Stadt in einem Moloch hier, so wie Tokio. So
Nee, im Park sind wirklich sehr viele unterwegs und die sind auch gar nicht so scheu. Also vielleicht haben wir Glück und im Frühling kommen dann die Babys und dann klauen wir einfach eins. Und Kaspar Hauser-mäßig nehmen wir das dann einfach in unser Gewahrsam.
Ich würde auch denken, also man sagt ja immer, man soll die Tiere in der natürlichen Umgebung belassen. Aber dann denke ich immer, nein. Die können doch mit mir abhängen, das ist auch geiler für die.
Fernsehen.
Als da die ganze Zeit der Überlebenskampf im Park. Ne?
Mann gegen Mann. Kaufen wir erstmal einen Sack Nüsse und füttern sie an. Ja, schön, also das hat sich doch gelohnt. Ich wusste, da weißt du was zu sagen.
Mhm. So, ja, ich würde gerne noch einen weiteren Begriff einbringen. Ich weiß es nicht. Ich kann ja hier so aus dem Vollen schöpfen, weil ich auch die Begriffe der unserer Freunde verwalte. Aber ich würde einfach jetzt doch noch mal nehmen. Von Anja Limbach habe ich mir das nämlich geklaut. Anja Limbach. Wo man nicht so genau weiß. Ne?
Ist ja kein eigener Begriff jetzt von dir.
Wie das, die Leute nennen ja auch manchmal Sachen doppelt. Das ist ja auch was, was ich auch fühle. Mhm. Und da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Haustiere.
Ah. Also man muss sagen, Anja Limbach hat auch immer sehr gute Begriffe, ist mir schon aufgefallen.
Ja, weil sie auch fünfmal kommentiert, irgendwas ist dann immer dabei. Das ist wie so eine Schrotflinte, also die Anja Limbach.
Nee, ich fand schon.
Sehr, sehr präzise Schrotflinte.
Eine sehr unterhaltsame Schrotflinte, sehr freundlich. Also ja, Haustiere, das ist ja so ähnlich. Was soll ich sagen? Wir nehmen ein Eichhörnchen und füttern das an. Ich habe den Begriff erklärt.
Alles klar.
Nein.
Du hattest ja mal ein beliebtes Haustier, von dem man ja immer wieder hört.
Oh ja. Ach ja, ich habe meinen Niki so geliebt. Also ich hatte immer Wellensittiche bei uns zu Hause. Waren andere Tiere nicht erlaubt. Und ja, ist ja vielleicht auch zu Recht. Ich weiß nicht, wir waren ja auch viel im Urlaub und so. Dann ist es mit Hunden und Katzen ja auch schwierig. Also wir hatten immer Wellensittiche und immer so pärchenweise. Und dann ist ja immer die Frage, wenn dann vom Pärchen dann der eine stirbt und dann ist der andere so traurig und was macht man dann? Und irgendwann dachten wir aber, nee, wir müssen jetzt, also wir können jetzt nicht bis ans Lebensende Wellensittiche immer wieder nachholen.
Also musste immer, einer ist immer gestorben, dann holte man den nächsten, dann hatte man wieder zwei und deshalb waren sie nie leer.
Ja,
also,
so ungefähr, ja.
Und dann, einer musste dann der Letzte sein, oh je.
Also mir schien das wahnsinnig lang, aber im Grunde hatten wir nur zwei Pärchen. Aber als von dem zweiten Pärchen dann der eine starb, gehabt und haben meine Eltern gesagt, nee, also jetzt können wir nicht noch einen nachholen. Und da hatte ich dann irgendwie 14. Geburtstag und dann kam meine Freundin, die ab dann nicht mehr meine Freundin war.
Hat einen Ableger genommen.
Und hat tatsächlich ihren Wellensittich mir als Geschenk mitgebracht. Und ich meine, ich kannte sie, sie war ja meine Freundin, ich habe bei ihr übernachtet. Ich wusste ja, wie ihr Vogel aussieht und wie der Käfig aussieht und welche Aufkleber auf dem Käfig kleben.
Auf den Vogel.
Langen Finger weg, mein Rad ist registriert. Der Vater war Polizist und es ging irgendwie um Fahrraddiebstahl. Also es war wirklich ein sehr natürlich leicht wiederzuerkennendes Tier. Und da hat sie gesagt, nein, das ist nicht mein Vogel, das ist ein wunderschönes Geschenk, nur für dich. Hallo, ja, total verrückt.
Und dann hatte sie aber zufällig keinen mehr danach.
Nein, natürlich nicht. Dann habe ich sie dann später nochmal angerufen und gesagt, du, also es ist ja wirklich nett, aber es ist wirklich ja dein Vogel und ich wollte ja jetzt nicht noch einen, eben wegen der Pärchensache. Und sie, nein, nein, das ist nicht mein Vogel. Und dann, okay, da habe ich also diese Freundin irgendwie nie wieder gesehen. Aber dieser Vogel, ich sag's jetzt auch wegen 14. Geburtstag, ist wichtig. Ich dachte, naja, der wird ja dann wie all die anderen auch nur ein, zwei Jahre leben. Aber so war es nicht. Als ich 23 war, ist er gestorben. Also ich hatte ihn noch sehr, sehr lang. Verrückt, weil ich habe jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass mein Wellensittich so alt werden würde, ja. Weil alle anderen haben halt nicht so lange durchgehalten. Ist ja bei Batterien so ähnlich, ne? Aber das war scheinbar eine sehr gute Qualität. Und dann war ich dann mittlerweile volljährig geworden. Dann bin ich ausgezogen. Dann habe ich die erste Wohnung, die zweite Wohnung und der Wellensittich immer mit dabei. Ja. Das ist meine längste Beziehung, kann man sagen. 9 Jahre hatte ich den. Und das war so ein guter Freund. Ich war so froh, dass ich den hatte. Meine Güte, das sollte alles so sein.
Das war der Niki, haben wir schon gehört.
Niki, ja.
Und der Niki hieß der schon so bei der Freundin oder
genau.
Hattest du? Aber du hast, aber sie hat doch behauptet, der sei neu, denn dann hätte er theoretisch auch einen neuen Namen bei dir kriegen können.
Ja, aber ich dachte, um Himmels Willen, das arme Tier wird traumatisiert, wenn ich ihn plötzlich anders anspreche. Ich hatte ja immer so verrückte Namen, so Willibald und Paulinchen und der hieß dann halt Niki. Und dachte ich, ja gut, da soll es eben so sein. Also cooler Vogel fand ich wirklich super. Ja.
Und wie ist das? Also ich kann mich erinnern, das war ja natürlich immer so Hund oder Katze. Und dann gibt's ja noch so ein bisschen diese Sektierer-Sachen, die man macht eben, um die Kinder bei Laune zu halten. So Fisch und Vogel. Da ist mein Vorurteil, das kann man ja überhaupt nicht streicheln, das Getier.
Ah, ja gut. Also Niki war schon sehr zutraulich und... Das ist ja, glaube ich, auch wenn die dann alleine sind, also man muss sagen, der Partner, der ihm ja zugedacht war, weil ich hatte ja nur noch den einen übrig und da kam dann Niki dazu, also der ist dann ganz schnell gestorben und ich hatte dann halt nur noch Niki und der war irgendwie, der dachte halt dann, ich bin ein Vogel, der war total zutraulich und immer, wenn ich nach Hause kam, also der hatte das, den Käfig immer auf, der ist, konnte immer rumfliegen, es war mir wichtig, dass er seine Freiheit hat. Hippie. Und da ist er dann immer, wenn ich nach Hause kam, mir sofort entgegengeflogen und es ging nicht mehr von meiner Seite und also den konnte man auch so kraulen und der hat dann manchmal auch einfach nur auf meinem Finger gesessen und ist eingeschlafen. Ach, das war so süß. Ich träume manchmal noch von dem.
Der Niki, und jetzt ist er im Wellensittich-Himmel.
Ja,
da habe ich jetzt letztens gelesen auf focus.de, das gibt's wirklich.
Was?
Den Wellensittich-Himmel.
Bitte?
Ja, oder in der Bibel, keine Ahnung. Also da kann man sich relativ sicher sein, der guckt jetzt von oben zu.
Ja, also das würde ich sofort, ich merke das richtig, wenn wir über ihn reden, dann merke ich das richtig. Ja, aber du hattest ja auch Haustiere, womöglich.
Genau, ich hatte...
Vielleicht mit so Zähnchen,
ja,
ein Eichhörnchen.
Ja, bestimmt kein Fisch. Ich glaube, selbst auch Fische haben ja auch Zähne, also kennt man ja von der Weiße Hai. Ja, ich hatte ein Meerschweinchen, also ich hatte so mehrere noch drumrum, aber ich hatte eine Hauptbeziehung zu Nelly, dem Meerschweinchen. Oh. Und das war auch so ein Einzelgänger, Schwein. Und irgendwann hat meine Mutter es dann weggegeben, angeblich, weil ich so eine Allergie gehabt hätte.
Nein.
In Kleintierzoo. Was vielleicht, dann hieß es, wahrscheinlich lag es eben daran, dass ich das nicht so, dass sie halt immer viel mehr vielleicht da noch den Käfig und so bearbeiten musste oder so.
Aha,
keine Ahnung.
Warst du faul und hast dich nicht gekümmert. So sieht's aus.
Ich war in der Vorpubertät. Ich war zu faul, den Müll runterzutragen und habe alle, habe immer nur meine Rotzfahnen auf den Boden geschmissen. Oh. Wie konnte ich denn da auch noch überhaupt mich noch in meinen Meerschweinchenkäfig? Da kann man doch auch sagen, wieso, Mutti, das mache ich morgen. Also wie
die Nelly hat dich dann ganz traurig angeguckt.
Nee. Ach, der war das. Das war alles korrekt. Und ich habe auch noch Fotos. Und ich habe tatsächlich. Ja, tatsächlich. Entschuldigung, jetzt mal die Stimme.
Die Stimme versagt schon.
Ja, ich habe ja irgendwie sehr wenig Kontakt auch mit so dem Tode gehabt. Und für viele Kinder ist ja eben so das Haustier ja schon so der erste, so wo man so erwachsen wird. Man kommt nach Hause und die Eltern so, ja, hier ist Mizi, ne, sie ist leider überfahren worden und so. Oh, du darfst sie noch mal in den Arm nehmen und so. Und man, da weiß man, die Kindheit ist vorbei. Und das hatte ich nicht. Und ich hatte quasi ja den Vorteil, dadurch, dass Nelly in den Kleintierzoo gegeben wurde, dass sie für mich ja gar nicht gestorben ist. In meiner Vorstellung, denke ich, lebt sie dort immer noch.
Ich könnte sie mal besuchen.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Oh
ganz
Gott.
Graue Locken.
Ui, gerade auch jetzt, wo du es sagst, dann kommst du mir so vor wie in so einer Sitcom. Da sagen dann auch oft die Leute so, meine Eltern haben gesagt, mein Hund Bonanza wurde auf so eine Farm im Norden von Arizona gebracht.
Also ehrlich gesagt, das denke ich sogar sehr sicher.
Und irgendwie ist dann so, das gibt es vielleicht gar nicht, ja, diese eben. Kleintier. Was soll denn das für ein Kleintierzoo eigentlich gewesen sein? Wenn meine Mutter das hört, kann ich da bitte nochmal die Unterlagen einsehen? Also,
das würde ich auch wirklich sehr gerne wissen. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber wer weiß.
Ja, Nelly, ich habe noch so ein paar so mit so einer kleinen, mit so einer, oh Gott, ich zeige das jetzt nur so, so einer waagrechten, wie heißt das, mit so einer Kamera, weißt du, so eine Kamera, die so aussieht wie so ein Stück,
wie so ein
längliches
Eis.
Stück. Sowas hatte ich und da gibt's, die haben sogar so ganz besondere Bilder natürlich gemacht aus dieser Zeit und da habe ich ganz viele Fotos immer nochmal.
Mit so Rotschimmer.
Genau, mit so Rotstich habe ich so Fotos von Nelly und dann postet die auch immer alle 20 Jahre, wenn wir mal wieder, zwei Jahre, wenn ich die mal wieder sehe.
Als wärst du auf Social Media ohne Nelly, ja, also sie ist wirklich sehr bekannt mittlerweile, glaube ich.
Ja, also wer sie besuchen möchte, sie ist in einem Kleintierzoo von deren,
Rhein-Main-Gebiet.
Deren Location nur meine Mutter kennt.
Oh, müssen wir wirklich nachfragen.
Was soll das eigentlich? Ja, so viel zu meinem zweiten Haarbegriff. Es ist ja jetzt so, dadurch, dass wir die ganzen erotischen Sachen ausgelagert haben zu Patreon, muss ich gucken, dass wir auch für das Alphabet des Lebens noch irgendwie was Kinkiges haben, damit die Leute überhaupt einschalten. Aber so Haustiere.
Ich finde das spannend.
Haustiere, Hörnchen, Hippie, na gut, kriegen wir auf jeden Fall gute Leute.
Also jetzt kommt ein totaler Kinky-Begriff. Ja. Achtung, schnallt euch an, holt euch Taschentücher. Und zwar, Linus, was kannst du mir sagen über den Begriff Hemden?
Hemden, ist das Deutsch?
Ja.
Also die Hemdens?
Ich trage ein Hemd.
Ein Hemd, also ja.
Also nicht Hose, sondern das andere, was man anzieht.
Hemd, das finde ich schön. Also vielen Dank, liebe Quitty, für diesen Begriff. Man könnte ja denken, so Hemd, so was ist er, ne, Schneider oder was? Nee, das ist ja tatsächlich.
Träger.
Ja, das ist ja tatsächlich, dass ich irgendwann meinen Style, also ich habe ihn ja jetzt modifiziert, aber ich habe meinen Style schon in so Secondhand-Läden gefunden. Also zu Zeiten der Hamburger Schule so auch.
Alter Hippie.
Und so. Genau, also diese Hippie-Klamotten und so, so eine Ästhetik. Also bis heute ist es so, dass ich den Vorteil habe, dass ich Neuware auf der Haut, also das reizt mich gar nicht so. Also dann denke ich immer so, wieso, das kann doch jeder haben. Also ich finde wieder so ein Pfund im Secondhand-Laden, der hat dann so was vermeintlich Individuelles. Also ich kaufe immer noch gerne da ein. Und es war dann tatsächlich so, dass ich diese 70er-Jahre-Hemden halt gerne haben wollte mit so etwas exzentrischen Mustern, schon cool auch. Also ich hab da so eine ganz starke Vorstellung. Also es gibt ja sehr unterschiedlich und ich weiß genau, wie meine aussehen müssten, aber ich habe natürlich sehr viel verschiedene mit so Kragensticks, also so ein verstärkter Kragen, also diese 70er-Jahre-Kragen. Schön, wenn man das jetzt kauft, dann haben die auch alle diese Druckknöpfe. Das ist natürlich sehr angenehm. weil wenn man Secondhand Hemden kauft, dann ist dann oft so, dass natürlich irgendwann das Garn macht schlapp und man hat dann ständig wieder den Knopf verloren und dann bin ich jetzt auch so ein bisschen fahrig.
Also wenn du mal einatmest, dann bang, ein Knopf am anderen.
Ja genau, und wenn man dann eben ein bisschen zulegt, ne, dann platzen da auch schon welche ab und dann habe ich dann halt die meistens immer nicht so, ich kann zwar nähen, habe ich ja schon gesagt, ich habe mir ja schon Schlaghosen genäht, aber ich habe dann meistens so Sicherheitsnadeln dann irgendwie statt den Knöpfen dann gehabt und das sieht dann auch irgendwann scheiße aus oder nehmen dann so riesige Knöpfe von irgendeiner Winterjacke und also deshalb freue ich mich über Druckknöpfe an Hemden.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Und ich habe wahnsinnig viele Hemden, also ich trage sie jetzt nicht annähernd mehr so durchgehend wie eben noch in den 90ern oder in den Nullern.
Ich kann sagen, du trägst gerade ein sehr schönes, es ist hellblau und hat auch so ein, ja, man sagt glaube ich so Haifischkragen. Es ist jetzt eher 60er Jahre, würde ich sagen. Es ist slim fit und kurzarmig, also ich mag kurze Armhemden gar nicht so gerne, aber das sieht gut aus, weil es so eng sitzt.
Ja, es war mal Baggy, also ist jetzt Slim Fit, also wer genau. Kennt's nicht. Es war von Oversize zu, ich krieg den obersten Knopf nicht mehr zu.
Ja, der wahnsinnig starke Oberarme, genau.
Ja, genau. Nee, wer auch ein Hemd mit kurzen Ärmeln trägt und noch Krawatte, ist ja Homer Simpson, also das ist ja so ein bisschen Style-Vorbild dafür viele. Ja, und ich habe irgendwann mal gezählt, also ich hatte, glaube ich, oder ich besitze immer noch 70 bis vielleicht sogar knapp 100 von solchen Secondhand 70er Jahre Hemden mit Haifischkragen und verhaltensauffälligen Mustern. Mir hat es zum Beispiel bei Cosmo, ich hatte mal bei einem Sender, weiß ich nicht, gibt's das noch, WDR und so?
Nein, ich glaube nicht.
Vor all den Jahren hatte ich dann mal...
Kleintierzoo.
Da ist dann mal irgendwann in einer Sitzung dann gefallen, wir brauchen ein Videoformat. Und das habe ich ja dann bekleidet. Jede Woche habe ich da irgendwas gepredigt für die Kids. Und dann fand ich es natürlich dann total reizvoll, immer ein anderes Oberteil anzuhaben da. Und das ist mir tatsächlich gelungen.
Du schon bekleidet hast, diese Sendung, genau.
Das waren, glaube ich, so über 150 Folgen. Und ich habe vielleicht 3, 4, 5 Mal dasselbe angehabt, aus Versehen eher.
Der Eulenpullover kam 2 Mal.
Ja, also es ist jetzt nicht so, als gäbe es da keine Doppelungen, aber eigentlich hätte ich... Und es war eine gute Ausrede, mir immer neue Oberteile zu kaufen. Also jetzt, wo ich da rausgeschmissen wurde, muss ich dann einfach mir selber sagen, du verdienst es, Linus. Kauf dir einfach mal wieder 10 Hemden.
Für jede neue Podcast-Folge mindestens ein neues Hemd. Also ich habe jetzt nicht verraten, aber jetzt verrate ich es. Du hattest dich jetzt während der Folge schon 3 Mal umgezogen. Also jetzt das hellblaue Hemd hier.
Hey. Das ist ja Fake News, was du hier sagst. Weil du so ein Trump-Fan bist.
Nö, gar nicht.
Aber wie ist es denn bei dir? Du als Frau hast ja auch mal ein Hemd an, oder wie du es immer nennst, Linus, guck mal, stark eine Bluse.
Nee, das sage ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ach ja, das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich ertappe mich dabei, dass ich dann doch meistens T-Shirts trage und Pullover. Und eigentlich finde ich Blusen und Hemden total super, fühle mich aber dann oft komisch da drin. Ich hatte aber so eine Phase, so auch so in den Nullerjahren, ich denke, das war dann auch so Mode, da hatte ich dann oft so Polunder an und Hemden mit großen Kragen. Da hatte ich dann doch auch mal so Schlaghosen ab und zu, fällt mir ein. Also ich würde sagen, ich sah so aus wie du wahrscheinlich. Also
ja, hast du schon ein paar Mal gesagt.
Wenn man uns nebeneinander gesehen hätte, wer ist wer. Also ich hatte kurze Haare, so wie jetzt auch wieder, und hatte dann immer diese Hemden, auch kariert. Also ja, ist wirklich ein ganz ähnlicher Stil wie du. Und immer so V-Ausschnitt-Pullover oder eben Polunder. Und ich glaube, wenn ich das jetzt dann trage, dann fühle ich mich immer so ein bisschen wie damals. Und das gefällt mir nicht. Deswegen halte ich mich so zurück bei Blusen und Hemden. Aber eigentlich hätte ich es gern. Ich weiß nur nicht, welcher Stil, also was mir passen würde. Also da sollten wir mal zusammen einkaufen gehen.
Du könntest ja einfach einen von meinen 70 bis 100 Hemden mal anziehen, so in so einem Boyfriend-Style. Also ich finde dann, wenn so Frauen eben solche Klamotten tragen, finde ich eben mega hot.
Ja, aber ich glaube, das ist ja mein Thema, weil genau das hatte ich ja an in den Nullerjahren. Und so will ich ja nicht mehr aussehen. Also wenn, dann müsste ich jetzt, glaube ich, wirklich Blusen tragen. Und da weiß ich nicht, wie geht das? Ist das dann so eine Rüschenbluse oder was tragen Frauen? Also ich stelle mich da jetzt an, das ist ja auch Quatsch. Aber ich muss mich damit einfach mal beschäftigen. Mhm. Ich mag ja Mode.
Ja, eben. Und bei einem Hemd dann 2-3 Knöpfe auf, um Dekolleté zu zeigen oder lieber hochgeschlossen?
Ja, weiß ich nicht. Es kommt, glaube ich, drauf an. Ich würde es, ja, vielleicht finde ich hochgeschlossen sogar besser. Kommt wirklich drauf an, ja. Wir müssen mal eine Modesession machen, glaube ich.
Eine Modesession?
Ja, ein paar Outfits ausprobieren.
Ja, genau, als Podcast.
Ja, und wie gefällt's euch? Wir können ja die Fotos dann posten.
Ja, möchtest du noch was zu Hemden loswerden?
Also ich finde cool, wenn Männer Hemden tragen. Mir gefällt es.
Ah, toll.
Mhm.
Ja, ich würde
auch sehr gern. Aufgefallen bei dir. Es hat mir immer schon gefallen.
Ja, also hemdenmäßig, also wenn ich nichts habe, so die Leute sagen, so Linus, im Nachhinein alles heiße Luft, aber Hemden, die hatte er.
Ja, da kann man nicht wirklich dran identifizieren, würde ich sagen, ja.
Ja, im Leichenschauhaus.
Im Kleintierzoo.
Was ja scheinbar dasselbe ist.
Oh Nelly, oh Gott, deine Mutter, wir müssen das rausfinden.
Oh Gott, ja, ich glaube auch.
Nelly, kannst du uns hören?
Ja, liebe Hundebraut, ich würde noch mal ein paar Begriffe von unseren wunderbaren Freunden aus der Community.
Jetzt ist es soweit.
Die Community, ihr habt uns Begriffe gegeben und ja, wir haben uns das ein oder andere rausgepickt und werden das auch noch mal in den Ring werfen. Wir versuchen uns ein bisschen kürzer zu fassen und so. Die Leute sollen ja Zeit finden, auf Patreon zu gehen und unseren Erotik-Podcast sich anhören. Das dürfen wir nur nicht bei Patreon sagen. Das hier können wir es, glaube ich, sagen. So, Katharina, bist du bereit? Mhm. Ich habe einen schönen Begriff von unserem guten Freund Jakob Zepter.
Ich hab's gewusst, Jakob Zepter ist der Erste.
Jakob Zepter, ein netter Typ, der, den ich über meinen Zahnarzt scheinbar kennengelernt habe, haben wir jetzt festgestellt und der auch immer mal so auf Verdacht mal 20-30 Begriffe postet. Und er hat Haiduchi für uns.
Bitte?
Haiduchi.
Ja gut, also dazu kann ich nichts sagen, weil ich kenne es nicht.
Und zwar, doch, du kannst dazu was sagen. Es gibt 2 Versionen von dem Song Dragostea din Dei.
Oh.
Das eine ist, das glaube ich, Haiduchi ist die rumänische Band. Ach, dann gab es das nochmal von Ozone. Also
genau,
es gibt quasi 2 Interpreten, denen das zugeschrieben wird. Es kann ja eigentlich nur von einem sein, aber Haiduchi ist eben, also meiner Meinung nach, ja, dann sing uns doch gerade nochmal an, wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, um was geht es, um welchen Song?
Also ein großer Dancefloor-Hit, aber ich kann es jetzt singen, oder? Wie geht das denn?
Blade of Blade, Roma, Noma, Ne, Noma, 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 Ne, Hippotante, Dragosta, Ninte.
Plata, Plata. Das heißt, genau, ach, sehr herrlich. Ach,
Fließend rumänisch.
Das möchte ich sofort nachher nochmal anhören. Das ist ja so ein schönes Lied.
Das muss ich unbedingt bei allen Insta-Stories jetzt, wenn ich wieder Musik mache, hinten dran. Ich weiß mal nicht, was ich da Geiles nehmen soll. Haiduchi sollte
also
das sein.
Also danke für die Erinnerung, Jakob. Das ist super.
Ja, wirklich einer der geilsten Pop-Songs der Nullerjahre und darüber hinaus.
Haiduchi.
Nächster Punkt von einem guten Freund, jemand, der dich, glaube ich, auch sehr begehrt und einer meiner engsten und ältesten Freunde, Peter Spector, hat sich schon bei vorherigen Begriffen Horten hört ein Hu gewünscht.
Das habe ich gesehen, da war dann dieser Elefant und ich dachte, das kommt mir vage bekannt vor. Also ich habe den Film nicht gesehen, es ist wohl ein Film, nehme ich an. Und da geht es wohl um diesen Elefanten, der, glaube ich, so heißt. Aber schade. Ich glaube, es war ein großer Erfolg, aber ich kann dazu auch weiterhin nichts sagen. Sag du was dazu.
Mir geht es genauso. Also ich kenne das nur dadurch, dass Peter Spector alias Benny immer wieder davon geschwärmt hat. Und er hat jetzt aber auch in der Anbahnung zu unserem Podcast, wo klar war, dass Horton hört ein Huhn, rückt immer näher und er kommt damit durch. Yeah. Dann auch mal angedeutet, dass der Film jetzt gar nicht so das Zentrale für ihn ist. Er mag halt, glaube ich, wahrscheinlich diese Alliteration. Mm. Horton hört ein Huhn.
Das klingt so süß irgendwie.
Ich weiß überhaupt nicht. Ja, müsste man sich mal angucken. Ist wahrscheinlich ganz gut.
Gab es nicht ein Kaufhaus, das Horton hieß? Mhm. Ich dachte mal, das ist damit gemeint. Ja, das müssen wir echt anschauen.
Genau, wir haben ja auch letztens so Transsilvanien haben wir ja auf Empfehlung von Fabian Söthoff gesehen. Mhm. So
das hat auch, sehr auch so gut gefallen, ja. Hotel Transsilvanien.
Hotel Transsilvanien, genau. Also drei Folgen oder drei Filme war wirklich sehr schön. Und ich glaube, auch Horton hört ein Huhn. Also die meisten von den Dingern sind ja ganz nett. Mm. Also bestimmt nicht alle, wenn man Kinder hat und muss dann in jeden von diesen Anime-Filmen reingehen. Da sieht man auch viel Scheißdreck. Aber ich glaube, die ganz oben sind, so dieses obere Drittel, das ist auch für Erwachsene
dann schön. Auch für die inneren Kinder schön, genau.
So, nächster Punkt von Christina Mohr, die wir ja auch bei Patreon bei einem Erotik-Interview zu Gast hatten. Wir haben es aber leider noch nicht geschnitten, weil es einfach zu pervers alles war. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen.
Ja, sie muss es ja auch überhaupt autorisieren. Ich glaube, das sollten wir nicht verschweigen.
Sie hat uns den Begriff Hitparade und Hummel geschenkt.
Oh, zwei.
Den zwei. Finde ich beide gut.
Und Hummel. Ach, Hummel ist irgendwie so ein sympathisches Tier.
Gell?
Also verrückterweise, also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Also diesen Sommer gab es sehr viele Hummeln, weil wir so Blumen im Blumenkasten hatten, die scheinbar so Hummeln anlocken. Und da hast du mal eine Hummel gestreichelt. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Ich habe so Angst gehabt, die können ja wirklich ganz schlimm stechen. Aber du, wie du ja auch Eichhörnchen mehr so vertraust, ach, die Hummel, die ist so weich und flauschig. Ja, und das ist, ich weiß nicht, Hummel war einfach sehr beschäftigt mit Nektar einsammeln und hat es mit sich machen lassen. Ja.
Der Hummel ist wirklich so ein Sehnsuchtsort von Tieren, ne? So mega beflissen und so sympathisch und so haarig. Also natürlich kann man die streicheln. Also ich denke, die könnte man auch zähmen, aber da müsste man sehr subtil vorgehen, weil es natürlich so ein Insekt ist. Gut, das wäre mir jetzt auch ein bisschen zu kleinteilig. Aber wie gesagt, kein Vergleich zu Vespa, da sind wir zum Glück nicht.
Also Hitparade müssen wir noch mitnehmen.
Hitparade.
Das habe ich immer gern geguckt mit Dieter Thomas Heck.
Die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck.
Ja, mit dem grellen Licht. Es war immer sehr hell dort, das arme Publikum. Wie hast du das empfunden? Oder was fällt dir zur Hitparade ein?
Bist du schon durch mit Hitparade?
Wir müssen uns ja beeilen.
Das stimmt. Oh, Hitparade. Als ich Kind war, habe ich ja so meine erste Affinität zu Popmusik und so entwickelt. Und habe ich damals auch gemerkt, dass es auch viel mit der Hitparade so zu tun hatte. Also mit Charts. Also ich habe dann als Kind dann immer so selber so Charts dann und mit so Punktzahlen und so. Also ich mochte so dieses Excel-Tabellenhafte von Popmusik, so diese Validierung von eben Kultur. Also mir gefiel das so gut. Also ich hatte dann immer so Platz 1, hatte das selber gewählt. Also weil mir einfach Tabellen so gut gefallen haben.
Ja, da hat sich dann dein Berufswunsch geformt, scheinbar.
Genau, ich bin gar nicht so Fan von der Musik, sondern mehr von Tabellen.
Ich sehe dich immer nur vor deinen Excel-Tabellen.
Ja, das, also alle, die dann immer das Gefühl hatten, so altes Volk, man hat unsere Musik nicht gedickt, nö.
Der Name war zu lang für die Tabelle.
Für mich ist halt einfach nur Nullen und Einsen und hier der eine ist aufgestiegen, der andere ist abgefallen. Das hat mich interessiert.
Hast du es dann auch im Radio gehört, oder?
Ich habe auch im Radio gerne Parade gehört.
Ich auch. Das ist mir gerade eingefallen, ja. Die Billboard Hot 100.
Und den Schnelldurchlauf mochte ich auch, weil ich schon damals immer so viel aufnehmen wollte und so. Mm. Den Schnelldurchlauf bei der Hitparade mit Werner Reinke.
Ja, eben.
Von den Plätzen 20 bis 11.
War schon toll.
Geil, da war dann immer, das hat er mühsam reingeprügelt von den Twins am Ballet Dancer. Mm. Das habe ich immer
Ja, siehst du, der hat dich doch auch geprägt.
Won't say no, no, foreign answer. You're my Ballet Dancer. Auch sowas, was man jetzt so heute so woke mit, so ein anderes Bewusstsein herrscht. Won't take no, no, foreign answer. Ich werde ein Nein nicht akzeptieren. Da ist ja heute schon, da klicken ja schon zurecht die Handschellen. Also die damals war es noch Pop. Won't take no, no foreign answer. You're my ballet dancer. Ja, also
diesen Text müssen wir uns nochmal vorknöpfen, glaube ich.
Alle, die machen wir alle nachher fertig. Alle nachher kriege ich enteignet. So. Liebe Katharina, ich habe noch von Rosa Maria Stein einen Begriff, der sehr mit dir in Verbindung gebracht wird. Hüftschwung.
Was? Ja, das habe ich auch gesehen. Hüftschwung. Ja, mit mir in Verbindung gebracht. Also ich tanze gerne und da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ach, wie toll ist es, dass man da die Hüften so lockern kann durch das Schwingen. Also das finde ich schon super. Also ich würde damit tanzen verknüpfen. Ich glaube, sonst schwinge ich nicht dauernd die Hüften im Alltag. Es sei denn, du sagst mir jetzt was anderes.
Ja, wenn ich dich da eher die Berger Straße oder wo wir hier wohnen, entlang Scharwenzeln sehe, ne? Da geht ja schon immer hier die Hüfte links und rechts raus. What? Und die Bauarbeiter hauen sich da versehentlich den Presslufthammer gegenseitig auf Bitte? Den Fuß.
Also du meinst, ich fege dann die Straße leer, weil ich so dann von links nach rechts pendle. Ja. Unberechenbar.
Was muss das Gleichgewicht sein?
Okay, ist mir noch nicht aufgefallen. Werde ich mal drauf achten. Wahrscheinlich sieht man das an meinen Schuhen, dass sie so total ungleich abgelaufen sind.
Ja, ich habe wenig Hüftschwung. Ja, ne?
Es gleicht sich aus.
Genau, also ich bin ja so ein Typ, der so sehr steif durch die Gegend wackelt. Hüftsteif ist eher so mein Begriff. Nächster Begriff von Sven Job.
Ja. Yeah.
Ein Begriff, auch einer meiner vielen, vielen Endgegner auf dem Erdenrund. Handbrot.
Ich finde, da kannst du jetzt mal anfangen. Das ist auch soll gerecht sein, dass mal ich und mal du anfängst.
Genau, Handbrot. Handbrot, das klingt ja schon so, als würde man die Hand in einen tiefen, warmen Tierafter schieben. Das klingt jetzt so, kommt so etwas out of the blue, aber so war das ja in meinem Programm, was ich auf der Bühne hatte. Da ging es ja immer um Festivals und da hatte ich ja auch Handbrot auch immer nochmal mir vorgeknöpft. Weil als ich angefangen habe, auf Festivals zu gehen, Anfang der Nullerjahre, weil ich eben Redakteur war bei einem Musikmagazin, denen dann plötzlich ein Festival gehörte, dann musste man immer auf das Melt-Festival und ich hatte es immer gehasst. Das Einzige, was geil war, waren so die Bütchen. Das war halt so eine Bütchensituation, um die ganzen Pillenopfer dann nochmal tagsüber zu schröpfen. Wenn
ich mag,
sie wieder
wie du
zu
Bütchen sagst.
Ja.
Bütchen.
Wenn die da zu Kräften kommen wollten. Und da gab es dann schon irgendwie interessante Stände, die dann kamen. Die am nächsten Jahr waren die dann wieder. Das war so für mich, beziehungsweise ich glaube, es war so die Vorstufe von diesem ganzen Streetfood-Hype. Weißt du, jetzt gibt es ja irgendwie dann, also klar, während Corona nicht, aber dass ständig dann plötzlich so Straßenfeste sind mit so ganz fancy Kram hier.
Ja, die Entstehung des Food-Trucks irgendwie, ne? Ja.
So Food-Trucks.
Avocado, hast du gesagt, genau.
Genau, so Food Trucks. Und das hatte meiner Meinung nach seinen Ursprung eben in der, als plötzlich diese Festivalkultur in den Nullerjahren viel, viel bedeutender und größer wurde. Und da hatte ich dann auch so meine Favorites, so Sachen, wo man sagte, boah, das kriegt man ja sonst nicht, irgendwas, was weiß ich, Teig und ganz viel Soße. Das ist ja schon so das Geheimrezept. No. Soße. Und dann ist es aber schon so gekippt, als dieser Hipster-Aspekt dann reinkam, Ende der Nuller, und dann diese ganzen irgendwelche tätowierten, vollbärtigen Heinis da mit ihren Foodtrucks da anrückten. Und für mich der Inbegriff dessen ist eben so Handbrot, der Handbrot-Hype. Also dass so ursprüngliches Ding wie Brot plötzlich so aufgewertet wird mit so fancy Kram, irgendwelchen Kräutern und hast du nicht gesehen und aber trotzdem noch so ehrlich und es passt halt für mich alles gar nicht zusammen. Es ist total künstlich und total inszeniert und hat dann aber diesen Ruch von Authentizität. Und also ich habe Handbrot immer für vieles verantwortlich gemacht, also was in der Welt schief lief. Also Faschismus, Klimawandel und so alles. Für mich so Handbrot ist eigentlich so der Nukleus. Also Und deshalb habe ich das auch eben auf meiner in meinem Bühnenprogramm habe ich es auch immer drin, dass ich irgendwie über Handbrot gelästert habe. Und deshalb, ja, also da gibt es für mich keinen Frieden mehr. Aber du bist ja jemand, der einfach auch mal ein bisschen offener an Handbrot herangehen könnte.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja schon auch einige Lesungen miterlebt und dich da oft drüber sprechen hören. Ich weiß aber gar nicht, was das ist. Ist es einfach so eine Klappstulle, die man dann bekommt? Oder ist das so ein besonderes Brot? Also es ist einfach nur eine Brotscheibe mit aber verrückten Sachen belegt dann und das Brot ist besonders gut, oder?
Ehrlich gesagt, ich habe ja auch natürlich für meine ganze Abneigung habe ich das ja nie essen müssen.
Ach so, also ich dachte halt, das ist sowas wie, also tatsächlich, als du davon gesprochen hast, sagte ich mal, es ist sowas wie so Stockbrot und dann ist das halt so ein besonderer Teig, der an irgendeinem Stab dann über dem Feuer
so gegrillt wird. So ist das auch, ja, genau, das ist so ein Ofen, das ist so ein Ofenscheiß und das ist dann irgendwie belegt und wird dann im Ofen und du kriegst da so ein quasi so ein riesiges, so ein Brot mit so Zeug, mit so Gerümpel drin. Also es ist jetzt nicht nur ein belegtes Brot, sondern es ist schon irgendwie im Ofen dann.
Wie so eine Schuhpizza oder wie heißt es?
Taschenpizza? Kalzone. Gilt jetzt, da denkt man so, Gott, was willst du, Opa? Handbrot, derselbe Scheiß, aber ach okay. Toll, ach immer ein so gutes Handbrot.
Ja gut, also ich muss sagen, ich kenne es nicht, aber ich würde es gerne mal probieren, wenn wir irgendwann mal wieder Festivals haben oder so, dann wird ja vielleicht die Möglichkeit bestehen.
Sehr gut. So, dann Christian Maywald. Wer ist er? Keine Ahnung.
Hey, Christian.
Grüße.
Hallo. Grüße. Willkommen.
Homophobie. Das ist ja für dich bestimmt wichtig.
Was? Das ist ganz schlimm natürlich, um Himmels Willen.
Ich muss noch mal ein Bier holen. Du erzähl doch mal so lange Homophobie. Ich bin in Hörweite.
Ja, okay. Also man muss wissen, das Bier ist in Hörweite und wir haben leider kein Eichhörnchen, was uns das Bier anreichen kann. Was soll man sagen? Ja. Also ist trotzdem eine komische Situation. Linus ist nicht da. Ich rede einfach weiter, als wäre nichts. Ja, Homophobie. Ich glaube, es ist zu laut, Linus. Homophobie ist vielleicht schlimmer als Handbrot. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, ich schließe mich meiner Vorrednerin an. Homophobie ist schlimmer als Handbrot. Sehr gut. So, ein weiterer Begriff, der vielleicht dich nochmal aus der Reserve locken wird, meine Liebe, ist von Jasmin Klein Hexenhäuschen. Denn ich weiß ja, dass du auch als eine Art weiße Hexe giltst.
Wow.
Oder ist das geheim?
Nö.
Gut.
Wie auch immer du mich sehen möchtest. Ja, also Hexenhäuschen habe ich auch wunderbare Erinnerungen. Ich habe jetzt lange keins mehr gebacken. Aber früher gab es schon auch irgendwie so diese Bastelsets, also aus irgendwelchen Keksen und irgendwelchen Smarties und so. Und Zuckerguss hat man dann so wunderbare Häuschen zusammengebastelt. Würde ich total gerne mal wieder machen. Vielleicht können wir das ja einrichten.
Ja, habe ich auch früher als Kind irgendwie, da war ich so scharf auf Zucker, es war mir alles egal. Und dann wurde irgendwann mal so ein Hexenhäuschen gebastelt. Ne? Das ist ja so Lebkuchen und dann ganz viel Zuckerkram drauf. Alles egal, Hauptsache Zucker. Das fand ich auch gut und weil es ja auch so ein Fantasy, so einen optischen Mehrwert, auch wenn es jetzt nicht so geil geschmeckt hat. Nächster Punkt von Silke Hacker, Hexerei.
Hexerei, ja, jetzt musst du anfangen.
Hexerei? Ja, also bevor ich jetzt dich kennengelernt habe, also hielt ich das ja alles für Humbug. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher,
Abracadabra, simsalabim.
Also, ja, so Hexe ist, also das ist für mich schon so ein bisschen weit weg ansonsten. Also ich finde so vom Science-Fiction-Ding oder vom Horror, das gibt ja auch, ich gucke ja gerne Horrorfilme, also Horror kommt nicht, aber da gibt's ja auch Hexen dann immer mal wieder als Motiv, ne? Am bekanntesten vielleicht in der Neuzeit die Hexe von Blair, Blair Witch Project. Ja, aber ansonsten so Hexe ist für mich eher, ja, Gundel Gaukelei, die wir ja schon in der letzten Folge hatten.
Erwähnen, ja.
Und so, ja, Hex, ja, bei John C. klar. Also ich finde es jetzt nicht so, das ist nicht meine Lieblings mystische Gestalt.
Ja, es ist ja nicht mystisch, es ist ja eigentlich historisch. Also ich sehe das völlig anders. Ja. Ich glaube, es ist einfach eine sehr wichtige Figur, die auch einfach eine andere Beleuchtung verdient. Natürlich, ja, also man kennt es erstmal im negativen Zusammenhang durch irgendwelche Verbrennungen, wie schrecklich ist es. Aber eigentlich waren das, meine ich und so wie ich meine, es gelesen zu haben, eben Frauen, die in der Vergangenheit einfach relativ schlau waren, irgendwie heilen konnten, allein gelebt haben, auch oft, die eben ein bisschen anders waren, also schon recht eigenständig, feministisch, ihren Lebensunterhalt halt nicht, waren nicht abhängig von Männern, sondern waren halt alleine und wurden dann irgendwie als Hebammen oder Ärzte gebucht und das war halt super bedrohlich. Ja, plötzlich kam dann das Christentum und es war klar, die Männer haben das Sagen und Frauen müssen natürlich einfach nur Kinder kriegen, sollen sonst die Schnauze halten. Hm. Und da wurden diese Hexen genannt und wurden natürlich dann eliminiert. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und ich denke so, ja, wo man vielleicht anknüpfen könnte, wären dann so diese Begriffe dann aus den 70ern oder so 80ern, so ja, als dann eben auch Feministinnen sich mit diesen Hexenbegriffen dann nochmal auseinandergesetzt haben. Also ohne, dass ich jetzt sagen würde, ach, das ist so wahnsinnig mystisch, sondern ich glaube, es sind halt einfach historisch gesehen sehr schlaue, sehr selbstständige Frauen, die dann irgendwann nicht mehr ins System gepasst haben. Und das finde ich richtig schlimm. Also so zu sehen, oh Gott, was ist da auch für ein Wissen, was ist da auch für eine Qualität verloren gegangen und ja.
Also, liebe Quitties, hier, word up hier. Das war doch mal ja. Ein Statement pro Hexen.
Auf jeden Fall.
Ja, bei Horten hört ein Hu, der hat nicht so viel Props bekommen.
Kenne ich ja auch nicht. Ist bestimmt genauso toll.
Das ist schön, ja.
Ja, danke für den Begriff.
Ja, Silke Hacker.
Ja, danke Silke.
Keine Ahnung, wer das sein soll.
Was? Die kennen
wir. So, machen wir doch mal hier nochmal weiter. Es darf ja nicht mehr so lange gehen. Unser Freund Friedemann Beyoncé Litz und Hagen Siems von der legendären
Derby-WG. Ja, genau. Haben die denselben Begriff gewählt.
Genau, zwei sehr unterschiedliche Personen haben sich Hutablage gewünscht.
Ach so, wer hat es nicht zu Hause, eine Hutablage? Was wäre ich ohne meine Hutablage? Habe ich in Erinnerung, ja, es gibt ja diese Garderoben, die man auch bei Ikea kaufen kann. Haben die heutzutage noch Hutablagen? Also ich kenne das so von so Garderoben, ja, aber da waren dann immer irgendwelche anderen Sachen oben drauf.
Also mir ist es, ich dachte, der Begriff bezieht sich singulär auf das im Auto, wo halt die gehegte Klorolle ist, dass das die Hutablage sei. Und hatten früher noch so mein Großvater oder so, hatte der seinen Hut. Das war ja immer so, es galt ja immer so das Vorteil, so Fahrer mit Hut, die seien halt nicht so angenehm.
Ja, weil sie so alt sind.
Weil sie so alt sind.
Ja, oh, wirklich, der hatte den Hut da hinten liegen.
Aber stimmt natürlich, jetzt wo man das nochmal so anspricht, würde man denken, auf dieser Hutablage, ich meine, das gibt es ja noch bei einem Auto, aber vermutlich ist es weder heißt es noch Hutablage, noch wird es für Hüte benutzt. Ja, ich weiß noch, dass in meinem ersten Roman, ey, liebe Kids, ne, wenn ihr nochmal richtig ranklotzen wollt, mein erster Roman heißt Super Lupo, jeder Freund ist anders. Und da geht es darum, dass Super Lupo mit seinem Freund nach Italien fährt, in den Urlaub. Aber der Freund hat dann eine Freundin dabei, also und der Typ, also Super Lupo, der Held quasi der Geschichte, ist nur noch so das dritte Rad am Wagen. Ja, darum geht es ja so, sich überflüssig zu fühlen. Und er muss dann auf der Hutablage reisen.
Nein.
Weil sie nämlich auch in einer Isetta fahren. Das ist irgendwie so ein Zweisitzer. Eigentlich gibt's da gar keine Hutablage. Aber um zu verdeutlichen, wie wenig Platz und wie sehr man im Weg ist. Also spielt mein erster Roman sehr hart auf der Hutablage noch.
Ist eine Isetta nicht auch dreirädrig? Das würde ja auch passen. Das dritte Rad am Wagen, ein dreirädiges Fahrzeug. Ja, ich glaube, ein Isetta hat nur drei Räder.
Isetta, ich habe das nicht so ganz mehr vor Augen. Also, also in meiner Jugend, also.
Ich dachte, das ist ein Dreirad. Also vorne zwei.
Ich glaube nicht. Aber
was
du meinst, ist da, wo die immer den, wo die immer das Laufwerk mitfahren. Das hat oft mal drei Räder nur. Also.
Nö, müssen wir nochmal nachprüfen, ja.
Genau, also Hutablage. Vielen Dank, liebe Beyoncé, liebe Derby WG. Also das muss reichen. So, dann haben wir noch die letzten Begriffe von Elisabeth Sunn, einer bekannten Ex-Freundin von mir. Handkäse mit Musik.
Yay!
Ja, da kannst du dich nicht verschließen, du als alte Hessin. Ne? Handkäse mit Musik habe ich dich schon oft essen sehen.
Handkäse und gute Laune. Lalalala.
Du hast das schon bestellt. Also wenn du was getrunken hast, hast du das schon in der U-Bahn bestellt. Also.
Was? In der U-Bahn?
Ja, beim Kontrolleur.
Ach Quatsch. Ich weiß nicht, ich hatte es mal gegessen und kam nach Hause und da hast du dich so ein bisschen abgewendet. Also ich schildere das jetzt etwas abgemildert. Also ich glaube, das fandst du wirklich schlimm. Also Handkäse ist ja so ein vergorener, stark riechender Käse, eingelegt in Essig und Öl. Und mit Musik heißt ha-ha-ha-ha. Da sind dann halt Zwiebeln dabei. Und ich glaube auch, dass es dann wahrscheinlich ganz schlimm ist für Leute, die das dann halt nicht gegessen haben an dem Abend. Ist es dann so, als würde man den Kleintierzoo mit nach Hause nehmen.
Sehr unterschiedlich. Ich finde es bei Knoblauch auch sehr variabel. Es gibt ja dann so Momente, wo man das bei dem anderen dann riecht und denkt, so man muss weinen und so und es ist alles aus.
Was jeden
und manchmal tut man es gar nicht so mit. Also dadurch, dass du ja so oft rohe Zwiebeln isst, habe ich mich da eigentlich eher dran gewöhnt. Also.
Mein russisches Naturell. Ich habe immer eine rohe Zwiebel in der Tasche. Da beiß ich ab und zu mal rein. Ratz, 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 ratz.
Nein, damit bin ich 100 Jahre alt geworden. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Naja.
Ja, ich habe es tatsächlich noch nie gegessen. Ich kannte das, also ich glaube, letzte Folge haben wir schon über grüne Soße geredet. Mhm. Wir nehmen ja hier in Hessen auf. Und auch das kannte ich früher nicht und habe das jetzt durch dich dann mal kosten dürfen. Du hast mir dann mal einen Löffel gegeben und so. Und aber Handkäse mit Musik, also eben diesen Käse mit rohen Zwiebeln, habe ich noch nie gegessen. Also finde ich jetzt auch, also ich sehe das ja dann immer bei den Leuten, das ist ja schon irgendwie so was Besonderes, aber ich finde, es sieht nicht so aus, als müsste man das haben. Also es gibt ja so Spezialitäten, wo man denkt, so warum ist das nicht überall verbreitet? Bei Handkäse mit Musik denke ich so, naja, das kann vielleicht auch eher als lokale Spezialität reicht das schon.
Damit aufgewachsen sein.
Bist du damit aufgewachsen? Deine Mutter kommt aus Schweden.
Mein Vater aus dem Osten. Ja, aber wir waren jeden Sonntag im gemalten Haus und da gab's das halt.
Im gemalten Haus, muss ich vielleicht auch nochmal erklären. Dann
ja,
denken die Leute,
schade,
das ist so
der Begriff Art, G ist schon vorbei. Ja, so.
Klingt wie Psychiatrie irgendwie.
Das war eine Kneipe oder die gibt's auch noch. Ein sehr altes Gasthaus. Ich hoffe, es gibt's auch nächsten Frühjahr noch. Hier in Frankfurt, Sachsenhausen. Und da gibt's halt alle Frankfurter Spezialitäten. Zum Beispiel auch Apfelwein. Und ich glaube, Bier gibt's immer noch nicht, weil die einfach dagegen sind. Da gibt's kein Bier.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel, ich war in italienischen Restaurants, wo es keine Pizza gibt, weil die so gute selbstgemachte Nudeln haben. Das finde ich echt korrekt. Aber eine Kneipe, die dann sagt so, nee, wir verkaufen nur Apfelwein und mit Bier, da geh ans Bütchen.
Ja, du musst dir das so vorstellen wie in Köln, wenn man dann halt sagt, haben Sie mal ein schönes Pilz für mich, ne? Also dann sagen die auch, hier, hau ab, du Hund. Wir haben nur Kölsch. Und in der Apfelweinkneipe ist halt so, ja, Entschuldigung, ich hätte gerne einen Kakao mit Sahne. Da ist die Tür. Ich hätte gerne ein Bier. Raus! Also es ist halt richtig krass. Und dazu gehört irgendwie auch so ein bisschen zum Besuch in diesen Häusern, dass man so ein bisschen beleidigt wird von diesen Wirten. Also die haben jetzt nicht so einen besonderen Namen. Also doch, Schoppeschlepper vielleicht.
Schoppeschlepper.
Also Schoppe ist halt so der Apfelwein. Und wir müssen einfach nochmal so eine Folge zu Frankfurter Spezialitäten machen, glaube ich. Und da gehört es dann halt irgendwie so ein bisschen dazu, dass man dann so belächelt wird oder womöglich fast rausgeschmissen, wenn man Bier bestellt.
Finde ich eher auch lustig. Also wir könnten auch bei Patreon oder bei irgendwie einer anderen einfach mal eine Folge auf Hessisch machen.
So gut wie es halt können, ja.
Du kannst es ja sehr gut. Also in Köln heißt es Köbis, der Heini, der das Zeug bringt, und ist natürlich auch.
Der schimpft ja auch immer mit einem, ne? Ist nicht so nett.
Allerdings, also ich war ja wirklich, habe ja lange Zeit jetzt in Köln gelebt. Also ich habe, also Pilz hat man schon gerade noch bekommen. Also das ist jetzt mal.
Ja, also ich denke, in Frankfurter Apfelweinkneipen kriegst du auch Bier, aber ich weiß, dass das wirklich erst irgendwann Einzug hielt. Und ich meine, im gemalten Haus immer noch nicht. Also das war immer noch so die letzte Bastion. Ich war jetzt bestimmt 2 Jahre nicht mehr da. Müsste man gucken, ob die da mittlerweile schon weich geworden sind.
Ein ähnlicher Idiotenladen, der Weiße Holunder in Köln, wo ich immer nicht Cola Jägermeister bekomme.
Ich erinnere mich.
Wo ich dann bestelle, also ich hätte gerne Cola Jägermeister. Das machen wir die nicht. Das ist scheiße.
Das gibt's nicht.
Das gibt's nicht, aber ihr habt doch kein Cola Getränk. Und ihr habt Jägermeister. Das könnt ihr doch in ein Glas tun. Das ist unter unserer Würde.
Ja, das ist so schlimm gewesen.
Ey, und deshalb bin ich aus Köln weggezogen wegen dem Weißen Holunder. Fickt euch.
Ja, wir gehen jetzt einfach mal morgen ins gemalte Haus. Ach so, geht ja gar nicht.
Ja. Ja, das gemalte Haus klingt für mich wirklich wie so ein totales Ding, so wo man sagt, so ja, genau, wie die Farm im Norden, wo die Hunde aufgenommen wurden. Also
Es heißt so, Knickknack, es heißt so, wenn ich es noch kurz sagen darf, weil die Fassade tatsächlich bemalt ist.
So, wir sind jetzt eigentlich, wir haben immer noch Begriffe, ich höre aber jetzt mal auf. Also liebe Freunde, wir werden es nicht mehr schaffen, wir kommen nicht mehr zu Helge Schneider, Hamburger Schule.
Oh.
Kathi, Andri, ich würde noch als letztes etwas dir reingeben. Hier von Naomi noch Hustensaft, die Jünglingen schaffen wir auch nicht mehr. Zeit ist Geld, ne? Das wissen auch unsere Kunden. Ich möchte noch gerne aber von Marcel Wicker uns kurz mit dem Thema, was wirklich alle immer interessiert, Hypochondrie beschäftigen.
Okay, also wer hat Zeit?
Ich muss so dringend schiffen, wie du immer sagen würdest.
Nö, gar nicht. Da ist die Pflanze. Los.
Das ist keine Pflanze.
Ja, Hypochondrie. Also willst du nicht mal anfangen? Also ich weiß nicht, soll ich anfangen? Das ist natürlich schon... Ich dachte immer, ich bin es gar nicht, aber ich glaube, ich bin es doch. Also wenn ich irgendwas habe ich jetzt schon festgestellt, seit es das Internet gibt, darf ich halt nicht googeln, weil dann habe ich das sofort alles, was da steht.
Ja, früher in meiner Jugend hieß es noch Pschyrembel. Das war eben dieses, also das Gegenstück zum Duden. Da hat man das so nachgeschlagen und da waren dann halt auch immer so Zeichnungen und so Fotografien von verfaulten Organen und so.
Ich sage nur die schwarze Haarzunge. Das war so mein, Gott.
Schwarze Haarzunge?
Haarzunge, eine schwarze Haarzunge. Ganz schlimm, wie so eine behaarte Zunge. Das ist ganz schrecklich.
Im Pschyrembel, oder was?
Ich meine, ja.
Heißt, spricht man das auch so aus überhaupt?
Schwarze Haare.
Nein, ich meine Pschyrembel oder Pschyrembel. Ja, aber ich finde, also ich habe dich ja jetzt so ein bisschen beobachtet, ne, weil ich auch so neugierig bin. Ich habe das Gefühl, du bist kein Hypochonder. Also du bist schon jemand, also das kann man jetzt hier mal hinten raus schon noch mal beitreten auch. Also du bist schon jemand, der sehr viel sich mit Krankheiten beschäftigt und auch immer wieder neue Sachen findet und mit denen irgendwie sich auseinandersetzt. Also du suchst ja schon immer neue Therapien für diese aktuellen Diagnosen, die du so die diffus gestellt hast selber. Aber ich finde diese totale Hypochondrie, also die sehe ich ganz anders. Also Hypochondrie sind ja schon auch Leute, die machen sich dann ja auch immer so wichtig. Also weißt du, ich habe so einen eingewachsenen Zehennagel und dann brauchen die alle Aufmerksamkeit. Also da ist die Krankheit nur Vehikel, um irgendwie
eine
im Mittelpunkt zu stehen.
Eine narzisstische Störung zu bespielen, okay, ja.
Genau.
Ich versuche das ja eher so geheim zu halten, was mich dann da beschäftigt.
Genau, also ich denke, die wenigsten von uns sind sicherlich da davor gefeit, immer in sich reinzuhören und da dann doch auch das Schlimmste mal wieder rausschallen zu bemerken. Aber da gibt es schon Abschubungen. Also ich finde es schon ganz angenehm. Also ich denke schon, dass du dich sehr viel mit Krankheiten und auch mit dir beschäftigst und dann auch eben irgendwelche Sachen einleitest dazu. Könnte man natürlich sagen, das wäre hypochondrisch, aber so würde ich es nicht sehen. Also
ja, was? das ist interessant. Also finde ich eine interessante Einschätzung, ja. Genau, weil ich ja selber dann manchmal nicht weiß, übertreibe ich jetzt oder also ich kann mich da nicht so, ich traue mir da selber nicht so, ja.
Man kann sich da auch nicht trauen, aber ich finde, du übertreibst nicht in diesem Sinne, dass du eben über Krankheit Aufmerksamkeit willst. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also, und das finde ich ja, wenn man Hypochonder sagt, ist das ja schon so ein bisschen das, was mitschwingt, ja, oder was okay. einen auch so ein bisschen nervt, dass dann Leute dann so immer so, ah. Oh.
Also, das heißt, jedes Mal, wenn man den sieht, hat er wieder eine neue Krankheit oder so.
Genau, und also ich finde auch bei Hypochondern, dann fand ich immer, wenn die vom Arzt kamen und der wusste dann halt nicht, was ihre diffusen Beschwerden irgendwie, wie die einzuordnen sind, dann wurde das auch immer in so einer etwas kindlichen und hysterischen Sprache verpackt, wo ich dann rausgehört habe, der Arzt hat gesagt, geh ja nach Hause. Und dann so, ja, ich habe so dieses Dienstsyndrom, sobald Syndrom hinten dran steht, ist klar, das ist nichts, beziehungsweise der Arzt weiß nichts. Und das kann man nicht als Diagnose werten, also meiner Meinung nach. Also ich finde Hypochonder wirklich, dadurch, dass ja Krankheit und auch in dieser ganzen Selbst, wie sagt man? Komm schon wieder ganz raus.
Selbst.
In dieser Selbstoptimierungswahn, dass Körper ja auch so wichtig ist, weil man ja eben nicht mehr in dieser Gemeinschaft aufgehoben ist. Ach, es gibt die Gemeinschaft, es gibt die Krankenkassen und so. Man ist ja sehr auf sich selber gestellt und der Körper ist ein wahnsinnig wichtiges Ding, über das das alles läuft. Und dementsprechend weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Schade eigentlich. Ja, das
klang wirklich interessant, ja. Also ich finde natürlich schade, wenn dann Krankheit kein Weg ist, sondern wenn es dann immer nur neue Türen aufstößt, wo es nicht weitergeht im Grunde. Also dass Leute sich dann eben da hinein verfangen, aber nicht wirklich kapieren, so, ah, okay, ich habe jetzt halt echt eine Beschwerde und jetzt muss ich halt mal gucken, muss ich meine Ernährung umstellen oder eine Brille mir verschreiben lassen oder Gymnastik machen damit. Also ich finde es halt immer wahnsinnig lästig, wenn es keinen Fortschritt gibt, so, ja. Und natürlich, also niemand soll ja schuld sein, weil manche Sachen sind ja auch wirklich schwierig und oder chronisch oder wie auch immer. Das ist ja auch ganz schlimm. Aber wenn das dann immer das Thema ist, über das man bondet oder Nähe herstellt, das ist halt zu wenig. Also da würde ich doch dann als Hypochonder dann vielleicht auch selber hoffentlich mal merken, oh, das kann ja nicht immer mein Lebensinhalt sein oder worüber ich die ganze Zeit spreche, was mich ausmacht. Und deswegen denke ich, es hat schon eine narzisstische Seite, so dieses, oh, deswegen bin ich wichtig und die Krankheit steht für etwas. Und also das fällt mir ein, weil früher hatte ich, glaube ich, schon noch eher so eine Störung, dass ich so das Gefühl hatte, ich finde Arbeiten irgendwie schwierig. Und dann bin ich tatsächlich krank geworden, sehr oft war ich erkältet und war dann immer so total erleichtert, dass ich dann irgendwie, ach ja, ein Glück, dann kann ich mal wieder ein paar Tage zu Hause, weil ich bin ja krank. Und im Nachhinein so zu merken, na ja, also vielleicht war es dann auch einfach nicht die richtige Arbeit. Und das habe ich dann auch irgendwann gemerkt, als mein Chef das mir dann mal gesagt hat, habe ich gemerkt, ja, vielleicht flüchte ich mich da auch irgendwie in so ein, ach, mir ist gerade nicht so gut. Statt zu überlegen, ist das überhaupt der richtige Beruf für mich so. Das fand ich ziemlich schlau, dass er mich da so ein bisschen entlarvt hatte. Fand ich cool.
Ja, aber so eben, aber das ist dann auch für mich jetzt keine Hypochondrie, sondern eher einfach, du bist in einer unangenehmen Situation und die du dir nicht so realisieren kannst oder auf die du nicht so richtig Einfluss nehmen kannst und dann reagiert vielleicht der Körper unbewusst eben mit Krankheitssymptomen, um dich aus so einer Sache rauszuholen. Also das finde ich schon eigentlich ehrenwert, beziehungsweise wie du es jetzt auch erlebt hast, das ist dann vielleicht so ein Zeichen, wo man hingehen sollte oder wo eben nicht. Aber eben das, der Hypochonder, der sich so wichtig nimmt und dann hat einer was im Büro, es sind ja auch so Büros, finde ich so ein Hypochonder Pool, ja genau. Der eine hat was und dann hat der andere das auch, aber so ein bisschen interessanter oder ein bisschen mehr und so. Und dann werden die Symptome halt auch immer sehr performt, so, oh Gott. Damit.
Ach du liebe Zeit.
Also ich bin wirklich da, ich bin so ein bisschen ungnädig vor dem Phänomen, weil ich es natürlich wichtig finde, diese ganze Abgleich mit Krankheit und Gesundheit eben im neoliberalen System, wo man so auf sich selber gestellt ist, Und wer daraus aber dann noch irgendwie so seinen Kick zieht, dass er sich eben immer wieder mit Krankheiten nach vorne pusht, die er vielleicht gar nicht hat. Also da will ich sagen, geht zur Seite. Die Leute haben wirklich Probleme gesundheitlich durch die Umstände. Da brauchst du jetzt nicht noch den Typen, der am lautesten hustet, wenn wieder klar ist, so, es ist Erkältungssaison.
Oh Gott, ich glaube, mir zieht's gerade. Oh ja, das war ja wirklich ausgiebig hier, unsere Begriffsrunde noch von euch, vielen Dank, auch wenn wir gar nicht alle dran nehmen konnten.
Ja, es war wirklich jetzt der erste zeitnahe Podcast. Ich freue mich. Trump, Corona, jetzt können wir alles sagen. Ein Haarbegriff, der mir auch noch auf der Zunge liegt, ist Harnstein. Ich muss ganz dringend zur Toilette. Liebe Quiddiseeds, verabschiede du doch unsere wunderbaren Hörer. Ich muss weg. Tschüss.
Ja, das war jetzt tatsächlich überraschend. Also es ist kein Fake. Linus muss auf jeden Fall sehr dringend. Was soll ich sagen? Wir haben uns auf jeden Fall wieder sehr amüsiert und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt so zeitnah produzieren. Das ist irgendwie ein bisschen weniger abstrakt. Wir sind näher dran an euch, am Format. Und ich freue mich schon auf den nächsten Buchstaben. Macht's gut. Tschüss.